Tobi, wie schön, dass du das heute geschafft hast, dass wir hier zusammenkommen.
Ja, super, ne? Schön, dich zu hören.
Ebenso. Was haben wir denn heute vor?
Wir nehmen jetzt einen Podcast auf, und zwar wird es eine Geschichte aus der Zukunft. Wir führen ein Interview mit einem Hausbewohner eines Wohnprojektes von und für psychisch erkrankte Menschen. Und zwar nach einem gesellschaftlichen Umbruch, in dem sich die Menschen über die Finanzierung und die materiellen Ressourcen keine Gedanken mehr machen müssen. Und deshalb das Wohnprojekt und die soziale Arbeit, die dort stattfindet, frei von materiellen Fesseln gedacht werden kann. Und davon berichten wir.
Oh, das klingt richtig spannend. Und was machen wir danach?
Danach fassen wir das Ganze nochmal zusammen und überlegen, woran es wohl liegen könnte, dass das Ganze nur eine Utopie ist. Also was liegt dieser Gestaltung nach den Bedürfnissen, nach den Interessen der NutzerInnen, was steht dem entgegen?
Oder wie nah wir eigentlich schon sind.
Oder wie nah wir dem Ganzen sind, ja. Was fehlt? Fehlt uns tatsächlich nur das Materielle.
Oder gibt es auch andere Stellschrauben, die einfach ein bisschen angezogen oder gelockert werden müssen, damit solche Vorstellungen wahr werden können?
Genau.
Dann würde ich sagen, dann gehen wir zurück in die Zukunft. Hallo Udo P., wie geht's dir? Wie schön, dass du heute Zeit hast für unser Gespräch.
Ja, moin Caro. Ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich, aber mir geht's gut. Und danke, dass du mich eingeladen hast.
Ah, oh, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Muss ja gerade viel los sein bei euch.
Immer. Bei uns ist immer viel los. Aber das ist doch das Schöne.
Ich hatte dir ja vorab schon so ungefähr erklärt, was wir jetzt machen werden. Dass wir so ein bisschen über dich sprechen werden und dann über das Konzept eures Hausprojektes und dann vielleicht im nächsten Schritt auch, welche Rolle soziale Arbeit einnimmt. Vielleicht hast du Lust zu starten, mir zu erzählen, wo du herkommst und was dich ausmacht.
Ja, also wir kennen uns ja auch privat, aber ich würde mich tatsächlich jetzt hier mal beschränken auf das, was für diesen Gesundheitsaspekt notwendig ist. Also ich bin 1972 in Bremen geboren und bin in so einer ziemlich kaputten Familie aufgewachsen, die dann auch zerbrochen ist. Also meine Mutter war dann nach ein paar Jahren alleinerziehend, weil sie zwar die Gewalt meines Vaters gegen sich ausgehalten hat, aber als er auch anfing, mich zu verprügeln, sich dann doch hat scheiden lassen. Das war ihre erste Beziehung und danach kam dann auch nichts Gesundes mehr, was, naja. Ja, ich habe halt durch diese viele Gewalt, die zu Hause war, es hat mich schon sehr geprägt. Ich glaube, das hat so ein paar Muster eingebrannt, Verhaltensmuster und Denkweisen, die halt dann, als ich erwachsen wurde, sich zu Problemen gemausert haben. Ich habe ganz lange versucht, mit Drogen dagegen anzuhalten, gegen mein kaputtes Selbstbild. Es hat eine Zeit lang recht gut funktioniert und ich habe jede Menge Spaß gehabt, aber dann wurde es halt immer schwieriger. Und ja, nachdem ich dann auch noch so eine große unglückliche Beziehung hatte, die dann wirklich dramatisch zu Ende gegangen ist, da habe ich mich ein paar Wochen lang richtig weggeknallt und dann ja von den chemischen Drogen hier so Ecstasy, Speed und Kokain auch ab und zu tatsächlich so ein bisschen in eine Psychose reingeschraubt und bin zwangseingewiesen worden. Und irgendwie hat mir das ganze Psychiatriesystem auch nicht gut getan und bin Drehtürpatient geworden, weil ich mich auch ganz lange nicht geschafft habe, diese Verflechtung mit diesem System auch dann irgendwie loszuwerden. Ich habe ganz lange im betreuten Wohnen gewohnt, meistens in irgendwelchen Zwangs-WGs, halt die von Trägern irgendwie bereitgestellt wurden. Und ab 2015 rum bin ich in ein Projekt auf dem Land gekommen. Das war wirklich sehr schön und da habe ich auch große Entwicklungsschritte gemacht und konnte dann von da aus, ist leider pleite gegangen, das Ganze. Und ich musste wieder nach Bremen zurück und bin dann aber in eine eigene Wohnung gezogen. Von da an ging das recht gut. Ich habe zwar ab und an noch Krisen gehabt, aber da es auch neue Konzepte tatsächlich gab, die leider immer so nur projektmäßig gewesen sind, wo ich auch in meinen Krisen dann zu Hause betreut wurde und gar nicht zurück ins Krankenhaus musste, mich so stabilisieren können, bis wir dann jetzt den Umbruch nutzen konnten und uns mit unserem Projekt selbstständig machen konnten sozusagen und selbstbestimmt und frei jetzt unser Leben gestalten können und auch unsere Hilfe, die wir, oder unsere Unterstützung, die wir brauchen, uns organisieren können.
Wahnsinn. Und jetzt bist du hier. Und was ist das genau für ein Projekt, in dem du ihr wohnt? Für wen ist das genau? Welche Personen wohnen da drin und werden da aktiv?
Wohnen tun wir mit 26 Leuten da. Davon sind 20 Menschen mit psychischer Erkrankung und die anderen 6 sind Angehörige. Also wir haben Beziehungen, also es überleben bei uns Leute in Beziehungen, wo dann die Partnerin, Partner nicht erkrankt ist. Eine längere Geschichte, es fällt unter den Namen Trialog halt, ne? Es geht um Fachkräfte, es geht um die Betroffenen und es geht um die Angehörigen. Das ist in der Bremer Neustadt, in der Meierstraße. Vielleicht kennst du da die alte Post, also ist ja schon lange nicht mehr Post gewesen. Es gehörte ja der Vonovia. Nachdem Vonovia aufgelöst wurde, stand es dann eine Zeit lang leer und als es darum ging, dass wir als Projekt so weit fortgeschritten waren, dass unser Konzept so weit stand, dass wir jetzt nur noch dass wir die Räume brauchten, haben wir den Antrag halt gestellt beim Kiezrat und haben das dann zugesprochen gekriegt. Da mussten wir das halt schon noch lange renovieren, auch mit Unterstützung halt der Kommune, bis wir da einziehen konnten. Vonovia hat das ja runterrocken lassen, also als Spekulationsprojekt. Ja, und seit 1,5 Jahren leben wir da jetzt. Und aktiv sind bei uns schon auch noch, ja, so andere Gruppen, ne, die dann auch unsere Gemeinschaftsräume nutzen auch. Also da, das geht aber querbeet von Selbsthilfegruppen tatsächlich auch. Aber wir haben auch eine Handarbeitsgruppe da, das jetzt gar nichts mit psychischer Erkrankung zu tun hat. Die nutzen halt dann unsere Werkstätten auch mit, ne. Und wir machen einmal in der Woche halt Küche für alle, ne.
Du hast gerade von Trialog gesprochen. Was bedeutet das genau für Personen, die sich nicht so gut damit auskennen, was dieser Begriff bedeutet? Kannst du das kurz erklären?
Ja, das Trialog meint, dass bei den Belangen, die Menschen mit psychischer Erkrankung betreffen, dass wenn darüber verhandelt wird oder wenn das in Angriff genommen wird, wenn Strukturen dafür aufgebaut werden, wenn es Austausch darüber gibt, nicht wie das lange war, dass da halt nur Professionelle aus ihrer Ausbildung heraus vom Elfenbeinturm herab predigen zu den Leuten, sondern dass auf gleichberechtigter Höhe Beteiligungen stattfinden von den Betroffenen, halt von uns, ne? Also die Menschen, die aus ihrer eigenen Erfahrung das sich einbringen können und als dritte Partei sozusagen halt die Angehörigen. Das ist auch immer ganz wichtig. Also diese, wenn wir öffentliche Veranstaltungen machen, um über Krankheitsbilder zum Beispiel zu informieren, dann haben wir Leute aus dem psychiatrischen Hilfesystem dabei und oder SozialarbeiterInnen. Wir als ExpertInnen aus Erfahrung nehmen daran teil und oft geht es um Eltern, die dann mitmachen oder PartnerInnen, die sich daran dann beteiligen und auch nochmal erzählen können, was es halt für die Angehörigen bedeutet, wenn eine psychische Erkrankung das Leben durcheinander würfelt. Ja, das ist so der triologische Ansatz.
Ah, das ist spannend. Das heißt, auf diese Art und Weise, wenn du sagst, im Rahmen von Veranstaltungen werden eben diese Themen besprochen, werden öffentlich diskutiert, im Rahmen von Angeboten, die bei euch stattfinden, habt ihr einen Austausch mit eurem Umfeld? Seid ihr darüber hinaus noch mit dem sogenannten Sozialraum in Kontakt?
Ja, tatsächlich nehmen wir aktiv teil an der Gestaltung halt des sogenannten Sozialraums. Ne? Wir sprechen eher von unserem Kiez, dass wir weiter daran arbeiten, auf der einen Seite halt das Ganze barrierefrei, dass unser Nahraum, unser Lebensraum barrierefreier wird. Und da haben wir uns halt zusammengetan, ja, mit anderen Menschen, die Beeinträchtigungen haben. Ja, dass wir halt so ein bisschen gucken, dass das unsere Belange bei der Gestaltung des Gemeinwesens mit bedacht werden, ne? Und von unserem Projekt aus haben wir 2 VertreterInnen im Kiezrat, die teilnehmen an verschiedenen Ausschüssen, ja, um auch halt unsere Sicht mit einzubringen als Nachbarinnen, dann aber halt eben in diesem barrierefreien Aspekt mit reinzubringen. Viel wichtiger ist noch bei diesem, also, dass es uns ja mittlerweile gelungen ist, die Hilfesysteme neu aufzustellen, indem wir geguckt haben, dass wir als Expertinnen aus Erfahrung in Koproduktion, hat lange gedauert, bis sich das durchgesetzt hat oder angedacht wurde. Es wurde von den Bremer senatorischen Behörden schon aufgenommen auch, aber mangels Geld konnte es nie wirklich durchgesetzt werden, den ganzen Bereich, was so Hilfesystem genannt wird, neu zu strukturieren und ja auf neue Rechtsgrundlagen auch zu stellen. Wir haben halt von klein auf das ganze System durchreformiert, eigentlich mehr so revolutioniert, ne? Weil wir ganz weggekommen sind von diesem, dass wir Betroffenen Objekte sind, die Objekte der Fürsorge, ne? Die so, da wird dann halt gesagt, hier ist deine Diagnose, hier sind deine Medikamente, so, dann ist irgendwann wieder gut, dann kommst du wieder raus und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, das haben wir halt von Grund auf umgekrempelt. Dass in allen Bereichen, die uns betreffen, erstmal Expertinnen aus Erfahrung mit unterschiedlichen, also es gibt ja seit kurzem diese neue Profession der Genesungsbegleiterin. Das ist eine eigene Profession mittlerweile geworden, dass Menschen, die psychiatrische Erfahrung haben, durch eine Ausbildung eine Profession der Genesungsbegleitung nachgehen können. Und von denen haben wir quasi an allen Stellen, mit denen wir als psychisch Erkrankte in Kontakt kommen können und haben die rechtlichen Grundlagen neu mitgestaltet. Also wenn es jetzt zum Beispiel um den harten Fall von Zwangseinweisungen geht. Ist ja so, dass manche von uns tatsächlich in Zustände kommen, in denen sie die Kontrolle über ihre Steuerung verlieren. Ne? Leider so weit, dass es zu Selbst- oder Fremdgefährdung kommt. Und es ist ja immer noch so, dass da der beste Schutz tatsächlich die Herausnahme aus der Gemeinschaft ist, damit es nicht zu schlimmen Schäden kommt. Das geschieht alles viel, viel sensibler, ne? Also dadurch, dass die Expertinnen aus Erfahrung daran beteiligt werden sind, wie die Abläufe dann sind. Also dass sie gleich, wenn es gemeldet wird, wenn wir uns selber melden, dass uns nicht gut geht, dass wir suizidale Gedanken haben, wenn halt körperliche Aggressivität oder verbale Aggressivität in einem großen Ausmaß gemeldet wird, dann dieser ganze Apparat, der dann in Gang gesetzt wird, der ist von uns mit aufgestellt worden. Das ist viel sensibler, es gibt weniger Zwangsmaßnahmen. Die Sicherheitskräfte, mit denen wir viel zusammenarbeiten, unsere Miliz, die ist viel sensibilisierter, was dazu führt, dass diese Ausnahmesituation, die wir durchleben, die schon verwirrend genug ist, auch wenn die Symptome wieder abgeklungen sind, geht's viel um zerrüttetes Selbstbild, was dann wieder aufgebaut werden muss. Und das dann nicht halt eben noch durch die Maßnahmen, die nicht so eingriffsstark sind und nicht noch zusätzlich Traumata auslösen.
Und wie ist das eigentlich? So, jetzt hast du über extremere Lebenssituationen berichtet, wie das Hilfesystem heute aufgestellt ist, aber in der grundsätzlichen Alltagsbewältigung. Wie kommt soziale Arbeit, wie kommen die GenesungsbegleiterInnen zu euch? Das sollte ja durch das BTHG aufgelöst werden, dass jede Person die Möglichkeit hat, nach dem eigenen Wunsch und Wahlrecht ein Träger oder ein Leistungserbringer in selbst sich auszusuchen, was natürlich zu Beginn nicht so möglich war. Wie ist das denn heute für Personen aufgestellt? Wie zum Beispiel Menschen mit psychischer Erkrankung, die einen Anspruch auf Begleitung im Alltag haben?
Also es ist alles viel besser geworden. Das kann ich schon mal so als vorwegnehmendes Resümee aufstellen. Du hast es eben gerade selber gesagt, das Bundesteilhabegesetz, was es ja nicht mehr gibt in dieser Form, hatte ja durchaus gute Ansätze, da es aber in der Gesetzformung, an der wir nachher gar nicht mehr beteiligt waren und selbst die damals großen Träger da auch nicht mehr viel mitzureden hatten, das ist ja mehr zu so einem neoliberalen Projekt auch mitgeworden, diesen ganzen Bereich der Teilhabe dem Markt zu öffnen. Aber was damals halt über das vermeintliche Budget, also dieses Geld, was einem da zur Verfügung gestellt wurde, geregelt werden sollte, dass wir nämlich selber entscheiden können, wer mit uns arbeitet, das ist beibehalten worden. Ne? Wir haben ja jetzt in Bremen, haben wir uns ja aus diesen ganzen Bundesgesetzgebungen verabschiedet und haben das auch in Co-Produktion neue Regelungen aufgestellt. Und mittlerweile ist es so, dass es die verschiedenen Kammern ja wieder gibt für Berufszweige. Und so gibt es auch die Kammer für soziale Arbeit, die jetzt in sich vereint das, was früher die Ämter gemacht haben, das Gesundheitsamt. Diese Ämter, die wurden ja auch alle aufgelöst. So, da ist ja immer wenig Sinnvolles passiert damals und wurden viele Fortbildungen gemacht. Ganz viele Menschen haben ihre Arbeitsplätze auch gewechselt. Und ja, so als Beispiel, ne? Also ich merke, mir geht's wieder schlecht und das kann ich alleine nicht bewältigen, ne? Also ich kriege Krise. Dann, da ich das Glück habe, das durch meine lange Lebens- und Leidenserfahrung sehr gut einschätzen zu können, melde ich mich dann bei der Pflegekammer. Kommt halt eine Fachkraft der sozialen Arbeit zusammen mit, also das wird mir dann angeboten, ob sie zusammen mit einer Genesungsbegleiterin kommen sollen oder nicht. Ich nehme das gerne in Anspruch, weil ich weiß, dass ich da gute Fürsprecher habe. Die kommen dann zu mir und dann schildere ich meine Lage und sage, was ich denke, was gerade nicht gut geht, wo ich mehr Unterstützung brauche in der akuten Krise. Sie haben schon auch noch die Aufgabe zu gucken, ob halt eben Selbst- oder Fremdgefährdung eventuell vorliegt. Ja, und dann wird je nachdem, wie ich mich fühle und wie wir zusammen das einschätzen, der Schlüssel. Also da gibt es Begrifflichkeiten, die wir nicht überwinden konnten, ne? Der Betreuungsschlüssel, der wird dann ja festgelegt für immer von Woche zu Woche, ne? Weil es gibt ja Krisen, die sind recht kurzzeitig, es gibt langfristige. Da hat sich herausgestellt, dass diese wöchentliche Zusammenkommen und gucken, wie es weitergeht, dass es sehr sinnvoll ist. Ja, so kommt soziale Arbeit zu uns ins Haus, also zu mir in die Wohnung dann, ne?
Und gibt es auch ein Form von Prozess. Ich stelle mir vor, in der Vergangenheit Personen mit Trägern Verträge gemacht, die sicherlich dann auch eine bestimmte Laufzeit hatten, die zum Teil an Wohnraum gebunden waren, die halt sehr voraussetzungsreich waren. Kannst du heute deine Sozialarbeiterin selbst wählen? Und was passiert eigentlich, wenn ihr euch nicht so gut findet? Oder wenn du irgendwie eine Arbeitsweise der Person vielleicht nicht ganz in Ordnung findest? Gibt es dann ein Format wie soziale Arbeit in so einer Form von Reflexion zusammen mit KlientInnen kommt? Weißt du, was ich meine? So als halt qualitative Korrektur oder Weiterentwicklung. Ich will es nicht Korrektur nennen, aber so ein Format der Weiterentwicklung einfach.
Ja, das sind jetzt ja schon auch unterschiedliche Ebenen, ne? Also ja, es gibt sehr viele sinnvolle Möglichkeiten, wie wir zusammen vorankommen. Auf der Ebene der jeweiligen Beziehung zu meiner Sozialarbeiterin kann ich jederzeit Mediation beantragen. Also das sind ja nicht mal Beantragen, sondern ich rufe an bei der Kammer und sage, ja, ich möchte mich gerne mal begleiten lassen im Austausch über die Arbeitsweise meiner Sozialarbeiterin. So, ne? Also es kommt ja mittlerweile nicht oft mehr dazu, dass das überhaupt genutzt werden muss, weil die GenesungsbegleiterInnen halt schon frühzeitig auch mitbekommen, wenn solche Beziehungen schräg laufen. Aber trotzdem kann das ja auch an den GenesungsbegleiterInnen vorbeigehen. Oder vielleicht kann ich mich auch nicht öffnen, ne, und das selber ansprechen im direkten Kontakt. Und dann können wir über die Kammer, gibt es da Mediation. Und wenn festgestellt werden sollte, das geht halt nicht, dann kriege ich eine neue. Jedes Quartal gibt es einen Tag, eine Veranstaltung, wo sozusagen alle für die Neustadt zuständigen Sozialarbeiterinnen in den Räumlichkeiten der Kammer sind und ein großes Kennenlernfest eigentlich schon, ja. Es gibt viele Workshops, die sehr offen sind und immer darauf zielen, qualitative Verbesserungen erreichen zu können. Daran nehmen wir teil und so lernen wir halt auch dann die SozialarbeiterInnen kennen. Wir lernen die mittlerweile ja auch schon in ihrer Ausbildung, im Studium kennen. Wir haben eine starke Kooperation mit der Hochschule, also auch wieder diese Co-Produktion. Wir werden da an allen Dingen beteiligt, die uns betreffen dann. Und dazu gehört halt auch die Ausbildung der Fachkräfte.
Also mit Co-Produktion ist dann gemeint so eine Art alle im System involvierten Personen. Also ne, ich denke sozusagen an so Handlungssysteme sind an der Produktion des Systems, Produktion der Verfahren, der Produktion des Raumes, des Handlungsraumes beteiligt oder wie ist das gemeint?
Ja, genau so. Wir sind gleichberechtigte Produzenten des Systems, ja, genau. Das ist halt eben die Ablösung, Weiterentwicklung dieses Partizipationsgedankens, ne? Also Partizipation bestehend aus Teilhabe, von den Produkten der Gesellschaft, vom Haben, Teilhaben, dass wir Zugang zu allen Ressourcen haben, und die Teilnahme, dass wir an allen Prozessen, die unsere individuelle Lebensgestaltung, aber auch unsere Gemeinschaft und unsere Verwaltung und unsere Gesellschaft drumherum. Wir werden da nicht mehr zugelassen, also uns wird nicht mehr Partizipation gewährt, sondern diese neue Entwicklung ist halt, dass wir davon ausgegangen sind, dass da alle Menschen gleichwürdig sind und dementsprechend nach Freiheit, Gleichheit, Solidarität, der Gleichheit, der Gleichberechtigung, die den Rahmen, in dem wir miteinander leben, gestalten. Und das bezieht sich halt eben auch dann auf spezifische Dinge wie den Umgang mit psychischer Erkrankung. Sind überall beteiligt. Also wir werden nicht nur, wie es früher war, wir werden mal angehört und dann wird gesagt so, ja, schön, dass ihr eure Eindrücke geteilt habt. Wir halten aber andere Dinge für wichtiger, deswegen gibt es das Gesetz jetzt in der und der Form. Sondern wir handeln das so lange aus, bis wir einen Konsens haben. Also wir müssen auch nicht mit schlechten Kompromissen leben, sondern wir arbeiten so lange, bis wir Konsens erreichen und das gilt dann. Bis Prozesse ergeben, das war doch nicht so sinnvoll, wir müssen uns da nochmal zusammensetzen.
Finde ich richtig gut. Ich habe gerade überlegt, zuerst dachte ich, Teilnahme ist doch gut. Und als du das erklärt hast und ich drüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, dass ich während der Schulzeit die SchülerInnen-Olympiade, als ich da immer nur die Teilnahmeurkunde bekommen habe, fand ich das richtig kacke, weil das immer auch gleich die Formulierung dessen war, dass man auf jeden Fall nicht MacherInnen war, sondern einfach nur TeilnehmerInnen. Man hat überall mitgemacht, durfte mitlaufen, durfte mitspringen, aber so richtig ein Zeichen setzen konnte ich dann auf jeden Fall nicht.
Das ist ein sehr schönes Beispiel, aber wir Menschen mit psychischer Erkrankung haben halt tatsächlich sehr lange darunter leiden müssen, dass unsere Stimme, unsere Erfahrung, wir wurden einfach nicht gehört. Das hat lange gedauert und da sind wir unseren VorstreiterInnen so dankbar für, dieser ganzen Selbstorganisierung aus der Recovery-Bewegung, die dafür gesorgt hat, dass es nicht mehr darum geht, dass wir als Maßstab haben, oh, wir müssen symptomfrei gesund leben, sondern dass uns ermöglicht wird, halt auch mit unseren Symptomen ein glückliches Leben führen zu können, ein gelingendes Leben. Also das ist so diese Neuausrichtung, die es ganz oft durch Kämpfe, soziale Kämpfe von Betroffenen gegeben hat, aber halt eben auch dann von solidarischen Menschen aus Theorie und Praxis oder aus ganz anderen Gesellschaftsbereichen, die einfach gesagt haben, eure Anliegen sind so wichtig, da kämpfen wir mit. Unsere Angehörigen haben uns immer stark unterstützt, weil sie auch gemerkt haben, dass wir kaputt gehen an dem System. Weil ich bin da ja das Beispiel für jahrelange Drehpür-Patient, also Heavy User des Hilfesystems, dass das nicht dazu beigetragen hat, dass ich mein Leben leben konnte, sondern ich musste immer irgendwie, ich wurde immer daran gemessen, ob ich funktioniere oder nicht funktioniere. Und dass wir das überwunden haben, das ist so ein großer befreiender Schritt gewesen, mit dem wir hier alle im Haus besser leben können. So, ne? Das war einfach Zeit. Es war an der Zeit, dieses alte System von Fachwissen, also dieser Macht des Fachwissens brechen zu können und Lebensrealitäten in die Strukturen, in das, was dann auch uns prägt von außen, ne? Maßnahmen, die wir mitmachen mussten, das ist alles so aufgebrochen worden. Und das ist für uns eine unheimliche Befreiung, also für mich persönlich auch eine unheimliche Befreiung gewesen. Also dieses Umdenken von, ich mache jetzt das Beste draus, so, ne? Ich hab gerate halt einfach durch meine Verfassung oder durch meine wechselnde Verfassung dieses Jahr, gerate ich immer wieder in Krisen. Mein Leben ändert sich so vorteilhaft durch viele Zwänge, die wegfallen. Was aber halt eben nur möglich gewesen ist, dass wir angefangen haben, unsere Gesellschaft auch freier zu machen. Und dann wieder in diesem Teilsystem psychiatrische Unterstützung tatsächlich nicht nur Reformen anzugehen, sondern Dogmen einfach umzuschmeißen. Ne? So zu sagen, nee, dann machen wir nicht mehr mit. Und dann waren da zum Glück auch Leute, die gesagt haben, ja okay, also wenn ihr das jetzt, ja dann nehmen wir euch jetzt mal ernst. Ihr blieb halt auch dann irgendwann nichts mehr anderes übrig.
Oh, das klingt schön. Wir sind auch schon fast am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Udo P. Unser Podcast heißt ja Utopie Leben. Haben wir die erreicht? Oder gibt es noch was, was du dir für die Zukunft wünschst? Und wo du persönlich sagst, da müssen wir eigentlich noch hin. Und das soll passieren, solange ich noch dabei sein kann. Damit es nicht Utopie bleibt.
Ja, das ist eine schöne Frage. Wir haben in den letzten paar Jahren eine Revolution auf unserem Bereich hingelegt. Oder auch gesamtgesellschaftlich. Und eine Revolution hat kein Ziel. Also es ist ein immerwährender Prozess. Wenn er einmal angestoßen ist, dann wird es immer wieder Dinge geben, die sich als Irrwege zeigen und die in Aushandlungen überwunden werden müssen. Und auch bei uns ist es immer noch so, was wir, wovon wir uns ja noch nicht freimachen konnten, ist immer noch tatsächlich die Bedeutung von Arbeit. Die betrifft ja auch uns Menschen mit psychischer Erkrankung nochmal wieder anders, weil wir oft nicht diesen zwar veränderten, aber immer noch doch sehr herrschenden Leistungsgedanken in unserer Gesellschaft überwinden konnten. Und wir halt diesen Maßstäben oft nicht gerecht werden können durch unsere Beeinträchtigungen. Da braucht es auf jeden Fall noch Fortschritte, diese Religiosität der Arbeit aufbrechen zu können. Weil wir mit unserer Kommune, mit der wir zusammenarbeiten und auf der wir arbeiten, für die wir arbeiten, wir machen ja bei uns in der Meierstraße, verarbeiten wir ja landwirtschaftliche Produkte und kochen und sowas. Es wird halt immer noch nicht, also die Leute kaufen das gerne und finden das gut, aber wir sind halt trotzdem schon immer noch so ein bisschen die Freaks, die halt nicht richtig arbeiten können, die kochen halt irgendwie so. Ne? Also das ist merkwürdig, weil wir so viele Fortschritte gemacht haben, was so Strukturen aufbrechen angeht. In vielen Dingen, wenn wir genauer hingucken, aber tatsächlich noch die alten Herrschaftsmuster weiter bestehen, also die Muster, die gebraucht wurden, um uns zu beherrschen, die dauern fort. Und da haben wir noch viel zu erledigen.
Also soll es ans Eingemachte gehen, dass das Dogma des Homo economicus abgeschüttelt wird.
Ja, genau. Ja, das brauchen wir noch.
Das sind doch gute Pläne. Dann bedanke ich mich. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Interesse.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald im Kiez.
Jo, klar. Komm doch mal vorbei zur Küche für alle. Wir machen nächste Woche Falafelrollos.
Lecker.
Ja, alles vegan.
Dann bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann. Tschüss. Hallo, willkommen zur Nachbesprechung.
Olli, da sind wir wieder.
Ja.
Ich würde vorschlagen, ich starte mit einem Zitat. Und zwar stammt dieses Zitat aus dem Buch Inklusives Wohnen, Bestandsaufnahme Best Practice von Wohnprojekten für Erwachsene mit Behinderung in Deutschland von Georg Tönnissen und Wolfram Kulich. Inklusion. Als einer der letzten Staaten hat Deutschland 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Fortan besteht ein Rechtsanspruch auf Wahlfreiheit, auch im Bereich des Wohnens. Es kann mithin niemand mehr gezwungen werden, in Sonderwohnform zu leben. Wahlfreiheit und Selbstbestimmung kann aber für Menschen mit Handicaps erst real werden, wenn es unterschiedliche Angebote gibt, die sich strukturell unterscheiden und somit zwischen wirklichen Alternativen ausgewählt werden kann. In der Breite sind diese sich strukturell unterscheidenden Angebote jedoch noch trägerzentrierte Gesamtversorgungsstrukturen sind bislang noch die Regel. Das ist die Situation 2016. Richten wir jetzt den Blick auf das Monitoring der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2019. Wird offensichtlich, dass in den letzten 10 Jahren seit Ratifizierung dieser sehr, sehr wichtigen Konvention die stationären Wohneinrichtungen nicht abgenommen haben, sondern eher noch zugenommen haben in Deutschland. Und das ist der Wahnsinn.
Ja, und deswegen ist es an uns jetzt nochmal zu überlegen, die Utopie, die wir da eben ausgebreitet haben, was denn noch im Wege steht oder wie kurz wir davor sind. Das betrifft ja auch wieder unterschiedliche Ebenen.
Genau. Die eine Ebene, die auch hier angeklungen ist in dem Zitat, ist die tatsächliche Wahlfreiheit, die Menschen haben. Ob sie in stationären Wohnformen leben möchten oder selbstbestimmt in barrierefreien Wohnraum, der bezahlbar zur Verfügung steht. Und das ist in der Regel in vielen Städten Deutschlands nicht der Fall. Barrierefreier Wohnraum ist zu wenig vorhanden. Das schränkt natürlich im Umkehrschluss, diesen Versuch oder dieser Wahlfreiheit einen erheblichen Riegel vor. Es müsste in der Folge von Stadt, Kommune, Land entsprechende Vorgaben geben, zu welchem Anteil Neubau über sogenannte Sozialfonds oder mit Wohnberechtigungsscheinen bewohnbar sind. Wie sind die strukturiert? Wie sind die gebaut? Welche DIN-Normen erfüllen sie, damit diese auch stets barrierefrei sind. Ich glaube, Neubau kann grundsätzlich zumindest zu einem wesentlichen Anteil auch barrierefrei gebaut werden.
Ja, weil die Lücken, die jetzt halt eben durch diesen mangelnde Versorgung mit Wohnraum in dem Bereich, über den wir reden, dann ja von den Trägern gefüllt wird, die immer noch ihre jahrzehntealten stationären Wohnformen auf dem Markt haben und auch im Andenken an das, an die Profitlogik halt gefüllt haben müssen. Nun ist halt die Frage, auch diese Vorgaben, die es dann auf Bund-, Länder- oder Kommunenebene geben soll, wie werden die durchgesetzt? Und da scheint es mir notwendig, sich diesem Gedanken der Koproduktion anzunähern, dass die Menschen, die besondere Bedürfnisse haben, weil sie in besonderen Lebenslagen sind, dass die ja oft nicht gesehen werden und nicht gehört werden. Wir müssen also noch hinwegkommen über diese Pseudopartizipation, die es noch gibt, dieses Partizipationsplacebo, hin zu der echten Beteiligung, der gleichberechtigten Beteiligung, der Koproduktion, wenn es darum geht, die Strukturen auszuarbeiten, dass halt die Menschen, die die Bedürfnisse haben, die gleiche Macht bekommen, wie die vorhandenen Strukturen sie jetzt haben, um ihren Bedürfnissen entsprechend neue Regelungen umzusetzen.
Damit die Menschen gehört werden, müssen sie aber natürlich auch gesehen werden. Darin besteht meines Erachtens die größte Schwierigkeit. Zum Beispiel im Bereich der Wohnungslosenhilfe gibt es über die BAG-Wohnungslosenhilfe jährliche statistische Schätzungen über Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit in Deutschland. Und im Jahr 2022 soll zum ersten Mal eine Bundesstatistik im Rahmen des Wohnungslosenberichterstattungsgesetzes erhoben werden. Da sind etwa Menschen mit Beeinträchtigung, mit Behinderung, werden da gar nicht aufgeführt, sondern nur so ganz basale Eckdaten, würde ich sie jetzt benennen, wie Geschlecht, Lebensalter, Staatsangehörigkeit, Haushaltstyp, Haushaltsgröße und wie lange man schon sich in dem System aufhält. Und da bedarf es meiner Meinung nach ein Nacharbeiten, um diese Menschen eben auch mit zu erfassen und in der Folge mitzusehen und sie überhaupt damit zu Wort kommen zu lassen.
Das ist fatal. Da wird immer noch danach gehandelt, was wir nicht sehen, das gibt es nicht. Und wenn wir dann auch nicht sehen wollen, dann stellen wir die Forschung oder die Erhebungen so an, dass auch die Ergebnisse rauskommen, die wir brauchen.
Ja, oder vielleicht ein Argument im Raum steht, 3-4 Personen von 100, das ist ja jetzt nicht das Gros. Aber diese Menschen müssen konsequent berücksichtigt werden. Wenn man sich abwenden will von zahlenmäßigen Objekten hin zum Subjekt und zu Kooperation, dann muss man auch in den unterschiedlichen prekären Lebensbereichen, ich finde, da wird es immer ganz besonders offensichtlich, ob das die Wohnungslosenhilfe ist, ob das die Hilfe für geflüchtete Menschen ist. Da bekommen die Menschen selten die Möglichkeit, über ihre Situation zu sprechen, um diese gemeinsam mit den ExpertInnen und mit den kommunalen Strukturen zu verbessern. Sondern da, finde ich, wird es sehr offensichtlich, dass über diese Menschen gesprochen wird. Und finde ich, ist Koproduktion ein guter Ansatz für.
Ja, wir sollten festhalten, dass ein Weg dahin wieder über das politische Mandat der sozialen Arbeit führt, das wir auszufüllen haben, indem wir uns solidarisch den Leuten an die Seite stellen, die nicht gehört werden und mit ihnen zusammen dafür streiten, dass sie gehört werden und dass ihre Stimmen dann nicht nur gehört werden, sondern auch dazu führen, dass sie im Sinne der Koproduktion an der Gestaltung neuer Rahmen beteiligt werden.
Und dass sie befähigt werden, auch im Sinne der Ideen, die wir im Rahmen des Vortrags der Vorbanes gehört haben, im Zweifel auch den Rechtsweg zu gehen. Und sie selber die finanziellen Mittel dafür nicht haben, dann finde ich, ist eine super Idee von Urs Bürkle, zu sagen, okay, wir gründen einen Fonds, womit die Menschen in die Lage versetzt werden, eben finanzielle Ressourcen zu nutzen, um einen mehrjährigen Rechtsstreit gegen Kommune durchzusetzen. Das finde ich super inspirierend, weil es sicherlich, wie wir in der Geschichte gehört haben, es nicht sofort auf Zustimmung treffen wird, wenn Leute sagen, ich möchte gerne mitsprechen oder ich möchte über meine Situation entscheiden, sondern war es für Udo P. ein sehr langer und steiniger Weg und auch für die Gruppe einfach ein langer Weg. Es musste viel passieren, um irgendwie ein anderes Menschenbild zu entwickeln. Und ich bin der festen Überzeugung, das muss zum Teil auch erstritten werden. Und dafür müssen den Menschen Ressourcen bereitgestellt werden.